Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth, schönen guten Abend. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach das Abendspiel beim Mainz 05 mit 1:0 für sich entscheiden können. Nico Elvedi erzielte den Siegtreffer in der 63. Minute. Florian Winkler berichtet.
Gladbachs Erleichterung war groß, der Sieg gegen Mainz äußerst glücklich. Doch damit konnte Trainer Dieter Hecking nach der langen Punktedurststrecke gut leben.
Es ist immer so, wenn du 4 Spiele nicht gepunktet hast, so wie wir uns das erhofft haben, dann ist es immer schön, dass du mit dem Auswärtssieg erstmal Ruhe reinbekommst vom Ergebnis. Ja, dass die Leistung auch noch besser werden kann wieder, das ist, glaube ich, normal, dass ich da im Moment auch ein paar Abstriche mache. Aber klar, der Sieg war wichtig.
Die Borussia hatte zwar direkt zu Beginn durch Stindl und Zakaria 3 Torchancen auf einmal zur Führung, doch die Gastgeber kamen danach besser ins Spiel und wurden druckvoller. Die Gäste standen in der zweiten Hälfte tief in der eigenen Hälfte und überließen Mainz das Offensivspiel. Doch die machten zu wenig draus. In der 63. Minute traf dann überraschend Gladbachs Nico Elvedi zur Führung und damit auch zum Sieg. Für Mainz war es die 2. Niederlage in Folge, die vermeidbar gewesen wäre. Trainer Sandro Schwarz.
Eine gute Kontrolle gab, viele Abschlussmöglichkeiten gab, nicht präzise genug gewesen im Torschuss. Und 2. Halbzeit nach dem Gegentor waren wir dann auch unsauber und haben dann keine klare Torchance mehr dann auch gehabt.
Mönchengladbach dagegen festigt mit diesen 3 Punkten erstmal Tabellenplatz 4.
Damit rutscht Mainz in der Tabelle weiter ab und steht jetzt auf Rang 13. Die Borussia schließt zum Tabellendritten aus Leipzig auf, der sich heute mit 0:0 vom FC Augsburg trennte. Der FC Bayern München ist dagegen neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Dank einem deutlichen Erfolg gegen den VfL Wolfsburg haben die Münchner nun eine bessere Tordifferenz als Borussia Dortmund. Hans-Peter Pull berichtet.
Mit einem 6:0-Tore-Menü gegen den VfL Wolfsburg startet der FC Bayern München in die Fastenzeit und sendet ein dickes Ausrufezeichen als neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zum FC Liverpool, der am Mittwoch zum 8. Finalrückspiel in der Fußball-Champions League nach München anreist. Total glücklich und zufrieden Bayern-Torschütze Joshua Kimmich.
Können wir abpfeifen jetzt, die Meisterschaft. Wir stehen endlich wieder oben. Ich weiß gar nicht, ob wir die Saison, ich glaube am Anfang waren wir auch mal oben, die ersten paar Spieltage. Ja, da haben wir drauf hingearbeitet. Jetzt wollen wir den Platz nicht mehr hergeben, ist ja klar.
Die Gäste aus Niedersachsen hielten eine gute halbe Stunde lang kämpferisch konzentriert dagegen und lagen zur Pause mit 0:2 durch die Tore von Gnabry und Lewandowski zurück. In der 2. Halbzeit machten dann Rames, Müller, Kimmich und noch einmal Robert Lewandowski das halbe Dutzend voll. Bedient war natürlich Wolfsburgs Maxi Arnold.
Wir waren einfach zu mutlos und haben gar keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Ich denke, vielleicht die ersten 10 Minuten waren noch ganz ordentlich. Da hätten wir noch ein bisschen mehr was rausmachen müssen. Aber dann muss man sagen, haben wir Bayern eingeladen, haben viele Fehler gemacht.
Bayern ist neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga und der VfL Wolfsburg bleibt auf Tabellenplatz 7.
Der BVB hat zeitgleich einen 3:1 Arbeitssieg gegen den VfB Stuttgart eingefahren und somit verhindert, dass der FC Bayern auch punktemäßig einen weiteren Vorteil hat. Marc Eschweiler.
Mit einer Energieleistung hat Borussia Dortmund ein schweres Spiel gegen defensiv starke Stuttgarter gewonnen. Es war lange Zeit eine zähe Angelegenheit. Bei extremem Wetter mit Sturm, Regen und auch Hagel fehlte Dortmund wie schon in den letzten Wochen die Konsequenz im Torabschluss. In der 64. Minute brach dann Kapitän Marco Reus den Bann. Er verwandelte eiskalt einen berechtigten Foulelfmeter. Allerdings schlug Stuttgart 7 Minuten später durch ein Kopfballtor von Kempf zurück. Dortmund betrieb aber weiter einen hohen Aufwand und wurde dafür in der Schlussphase belohnt. Alcázar in der 84. und Pulisic in der Nachspielzeit sorgten für den 3:1 Endstand.
Der SC Freiburg hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. Trainer Christian Streich war vor allem mit dem Einsatz seiner Mannschaft zufrieden.
Wir gehen dermaßen an die Kante, das ist brutal. Die gehen wirklich bis zum Erbrechen und machen alles. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, ist mir erst klar, 2. Halbzeit. Ich habe gewusst, Hertha wird umstellen und dann wird es schwierig. Und jetzt haben wir wieder einen Standard gehabt und haben dann das Glück auf unserer Seite gehabt. Aber es ist verdient, weil wir so viele Nackenschläge auch immer wieder kriegen. Das war eine ganz, ganz wichtige Geschichte heute für uns. Es ist wie gemalt.
Die Freiburger stehen damit auf Platz 12 und im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Pokalsieger Frankfurt steht auf Rang 5, Leverkusen auf Platz 6. Am Tabellenende bleibt alles unverändert. Stuttgart steht auf Relegationsrang 16. Mit einigem Abstand folgen dann Hannover und Nürnberg auf den Plätzen 17 und 18. Bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund haben die deutschen Männer im Sprint eine kompakte Mannschaftsleistung gezeigt. Für die Medaillenränge hat das aber nicht gereicht. Bester Deutscher war heute Erik Lesser.
Lesser gelang ein sehr solider Wettkampf, vor allen Dingen am Schießstand. 10 Schuss, 10 Treffer, das reichte bei einer durchwachsenen Laufleistung für Rang 8.
Die Doppel-Null
Damit kann ich sehr zufrieden sein. In der Komplexität, Platz irgendwas in den Top 10 ist, glaube ich, ganz okay. Wenn man meine Saison bisher betrachtet, muss ich damit zufrieden sein.
Das ging Arndt Peiffer auf Rang 9 ganz ähnlich. Irgendwie war das in Ordnung, irgendwie aber ging es auch schwer für Arndt Peiffer, der eine Strafrunde drehen musste.
Mit 90% Trefferleistung ist erstmal okay, würde ich sagen. Da muss auch eine Top-Laufzeit kommen und das ist mir heute nicht ganz gelungen. Also ich bin weder mit dem Schießen 100% zufrieden, noch mit dem Laufen, also unterm Strich. Ein solides Rennen, aber es reicht natürlich nicht. Ich glaube, wir haben heute auch eine gute Mannschaftsleistung gezeigt, aber am Ende werden wir natürlich noch Medaillen abgerechnet. Und da wäre es natürlich besser, wenn einer ganz vorne reinläuft und dafür zwei weiter hinten sind. Aber man kann es sich nicht immer aussuchen.
Positiv überraschte Philipp Navrat aus Nesselwang, der in seinem ersten WM-Rennen überhaupt starker Zwölfter wurde. Aufgrund einer überragenden Startrunde führte Navrat das Rennen zeitweise sogar an.
Die erste Runde ist sehr gut und dann wird es natürlich wieder immer härter, wie so oft in so einem Rennen. Und dann schon ganz schön gekämpft, aber hat mir gut gefallen heute.
Weltmeister, und das ist keine Überraschung, wurde Johannes Thingnesbø aus Norwegen, der trotz einer Strafrunde einmal mehr unschlagbar war.
Ein Beitrag von Thomas Kunze aus Östersund. Bei der Skeleton-WM im kanadischen Whistler haben die deutschen Frauen einen historischen Erfolg gefeiert. Heiko Olderb.
Alle drei Medaillen für ein Land, das hatte es bei einer Skeleton-WM der Frau noch nicht gegeben. Beim historischen Triumph von Whistler gewann Tina Hermann Gold, Silber ging an Titelverteidigerin Jacqueline Lölling und Bronze holte sich Sophia Griebel. Dies war bereits die Reihenfolge nach dem ersten Durchgang und daran änderte sich bis zum vierten Lauf nichts mehr. Für Hermann war es nach 2016 der zweite WM-Titel, für Griebel das erste Edelmetall auf der Weltbühne. Bei den Männern hatte Christopher Grother als Vierter eine Medaille knapp verpasst. Eine Zehntel fehlte ihm zu Bronze. Es gewann der lettische Titelverteidiger Martins Dukurs.
Die deutschen Handballer haben das erste Länderspiel nach der Heim-WM gegen die Schweiz mit 27:29 verloren. Nicole Seifert.
Wenige Wochen nach Platz 4 bei der Heim-WM tat sich die deutsche Handballnationalmannschaft schwer beim Test gegen die Schweiz. Unterstützt von den 10.000 Zuschauern in Düsseldorf zeigte Deutschland Kampfgeist. Am Ende reichte es aber nicht für den Sieg. Überraschend verlor Deutschland gegen die Schweiz das Freundschaftsspiel mit 27:29. Allerdings in Abwesenheit von 7 Top-Spielern aus dem WM-Kader. Dafür bekamen 4 Nachwuchsspieler die Chance, sich zu beweisen.
Ob die Olympischen Spiele mittelfristig wieder in Deutschland stattfinden sollen, wird momentan an mehreren Standorten diskutiert. Im Berliner Senat sorgt ein Vorschlag, die Olympischen Spiele genau 100 Jahre nach den Nazispielen von Berlin 2036 wieder in die Bundeshauptstadt zu holen, für eine kontroverse Debatte. Realistischer scheint zum jetzigen Zeitpunkt aber ein Konzept aus der sogenannten Metropole Rhein-Ruhr. Dabei wollen sich 14 Großstädte aus NRW zusammenschließen und die bereits vorhandenen Sportstätten nutzen. Gestern war Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bei IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne, um das Projekt erstmals vorzustellen. Heute erklärt er im Deutschlandfunk, wieso die Idee von Spielen in einer Metropolregion so revolutionär ist.
Umgekehrter Weg. Normalerweise geht der Weg von oben, dass man festlegt, Deutschland bewirbt sich und dann beginnen die Städte mit ihrem internen Wettbewerb. Wir haben gesagt, wir wollen von Anfang an mit den Bürgern das zusammen erörtern, denn viele Entscheidungen in den letzten Jahren sind ja gerade an Bürgervoten gescheitert und deshalb ist es klug, sehr früh auch schon so parteiübergreifend wie möglich alle daran zu beteiligen.
Und die Bürger hätten nach Laschet bisher auch überwiegend positiv darauf reagiert und wären auch generell von einer Olympiabewerbung nicht abgeneigt.
Wenn denn garantiert ist, nicht aus dem Ruder laufende Kosten, Nachhaltigkeit in der Konzeption, darüber hinaus auch über neue Umweltprojekte, über neue Verkehrsprojekte, die ja dann auch erforderlich sind, um schnell die Bewegung von einem Ort zum anderen zu ermöglichen. Wenn das alles mit dabei ist, wenn Olympia einen Mehrwert auch für die Städte bringt, dann glaube ich, dass man am Ende auch eine Mehrheit überzeugen kann.
Zunächst einmal muss der Deutsche Olympische Sportbund diesem Vorhaben aber zustimmen. Falls sich Deutschland tatsächlich mit der Metropole Rhein-Ruhr für die Olympischen Spiele 2032 bewerben sollte, fällt die endgültige Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees über den Ausrichter der Spiele dann im Jahr 2025. Das komplette Interview mit Armin Laschet finden Sie in unserer Mediathek, auf Spotify oder auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunk.de/sport. Und nur noch eine Meldung vom Tennis. Beim WTA-Turnier in Indian Wells hat Angelique Kerber einen Auftakt nach Maß hingelegt. Die Weltranglisten-Achte aus Kiel besiegte in ihrem Zweitrundenmatch die Kasachin Julia Putintseva in 64 Minuten mit 6:0 und 6:2. Mein Name ist Raphael Späth, das war Sportaktuell. Schönen guten Abend.